Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas »Weshalb sind wir so modern?«
Ein weiterer wichtiger Denker im 19. Jahrhundert im Rahmen des Atheismus war Karl Marx, 1818 bis 1883. Das ist der Vater des Kommunismus. 1867 gab er das Buch heraus, Das Kapital, in dem er mit dem Kapitalismus abrechnen wollte. Dieses Buch wollte er Darwin widmen, weil er feststellte, Darwin ist fantastisch. Der gibt uns die naturwissenschaftliche Grundlage für den Kommunismus. Und Kommunismus ist immer auch gleich Materialismus. Wir anerkennen keinen Gott, aber der Mensch kann eben alles weiter und höher und besser entwickeln, auch in der Gesellschaft. Und so sah er Darwin als den großen Mann, der ihm die Grundlage gab für die Lehre des Klassenkampfes. Der Klassenkampf ist ja ganz, ganz zentral im Denken des Kommunismus und Sozialismus. Eine Klasse bekämpft die andere, These, Antithese, und aus diesem Konflikt entsteht dann etwas Höheres, Neues, die Synthese. Und da gibt es wieder einen Klassenkampf, und so ging das immer weiter, bis am Schluss dann die ideale Gesellschaft des Friedens als höchste Evolution entstehen wird. Aber für Marx war klar, Darwin gibt uns die wissenschaftliche Erklärung, dass es auch gut so ist, dass verschiedene Klassen aufeinander losgehen und sich zerschlagen. Und zwar so, dass der Stärkere gewinnt, den Schwächeren ausmerzt, und so geht die Evolution weiter. Das hat uns Darwin gelehrt. Der Stärkere merzt, vernichtet den Schwächeren, und so geht die Evolution zu einer neueren, höheren Stufe weiter. Das ist das Grundprinzip des Daseins, der Kampf ums Dasein. Und daraus erklärt sich dann eben die Selektion. Der Stärkere wird ausgewählt, selektiert, der Schwächere geht weg, und so geht es aufwärts. Selektion als wichtige Triebfeder für alle Entwicklung. Darwin hat die Widmung nicht akzeptiert. Der Mann, dem war es nicht mehr wohl. Es war ihm schon nicht wohl wegen seiner Bücher. Aber dass er da jetzt noch Marx auch noch unterstützt, das war ihm gar nicht wohl dabei. Es ist auch wieder interessant, das Leben von Marx anzuschauen, denn er kommt ja ursprünglich aus einer rabbinischen Familie, war als junger Mann ein bekennender Christ. Und dann, als er an die Hochschule ging, da ist in den frühen Semestern etwas geschehen. Und wir wissen nicht, was. Aber dort ist eine totale Kehrtwende gekommen. Und da entsteht bei Marx ein tiefer Hass gegen Gott. Er hat auch Gedichte gemacht, hat zum Beispiel ein Schauspiel geschrieben. Und da kommen ganz schreckliche Dinge raus. In einem Gedicht sagt er, ich möchte mich an dem einen rächen, der dort oben herrscht. Wenn man das Leben von Marx anschaut, ist es ein Leben der Zerrüttung. Da findet man den Selbstmord von zwei Töchtern und eines Schwiegersohnes. Da ist zu erwähnen der Tod von drei Kindern durch unnötige Unterernährung und Verwahrlosung. Der Vater hat seine Pflicht nicht erfüllt. In ganz schrecklicher Weise. Und ganz am Ende versinkt Marx, am Ende seines Lebens, in totale Hoffnungslosigkeit. In einem Schreiben an Engels, seinen Freund, schreibt er, wie unnütz und leer ist doch das Leben. Das ist ganz schrecklich. Ein Mann, der bewusst gegen Gott gekämpft hat und am Schluss endet ihr auf diese Weise. Übrigens, interessant ist das Aussehen von Marx, sein Bart und seine Haare. Das ist nicht das Typische, wie man Haare und den Bart im 19. Jahrhundert getragen hat, sondern es ist ein ganz spezifischer Bart, wie er bekannt ist bei Satanisten. Man kann damit nicht beweisen, dass er ein Satanist war oder zu einem satanistischen Orden gehörte, aber Richard Wurmbrand hat ja ein Buch geschrieben, in dem er sehr viele Elemente zusammengetragen hat, die darauf hinweisen, dass es so gewesen sein könnte. Auf jeden Fall muss da eine Nähe zum Satanismus bestanden haben. Und es ist auch ganz typisch für Satanisten, solch zerrüttetes Leben mit vielen Selbstmorden in der Familie. Das ist bekannt. Ja, aber das war nicht einfach so eine tragische Figur für sich. Nein, das hat Auswirkungen gehabt auf die ganze Weltgeschichte. Und zwar insbesondere im 20. Jahrhundert. Hier sehen wir rot eingezeichnet all die Länder, die unter die Herrschaft des Kommunismus, Marxismus kamen. Und so brach ja 1917 die russische Revolution aus. Das war die Zeit der Machtübernahme der Kommunisten in Russland. Und dieser Kampf, dieser Klassenkampf gegen die Oberen, die verhassten Adligen und so weiter, dieser Kampf war motiviert durch Darwin. Er hat uns gezeigt, der Stärkere muss den Schwächeren zerstören und dann geht es aufwärts. Und so wurden auch nach der russischen Revolution in Russland und überhaupt dann in der folgenden Sowjetunion Millionen von Menschen ermordet. In den 1920er Jahren begann eine systematische Christenverfolgung. Die sollte der Versuch der systematischen Vernichtung des Christentums in Russland sein. Und das hat sich ja dann ausgewirkt auf viele andere Länder wie Rumänien und weitere solche ehemalige Ostblock-Länder. Ganz schrecklich. Da hat man das wirklich ausgelebt, was Darwinismus aussagt. Eine weitere wichtige Person des 19. Jahrhunderts, des Zeitalters des Atheismus, war Friedrich Nietzsche. 1844 bis 1900. Auch da ganz tragisch zu sehen, das war der Sohn eines evangelischen Pfarrers, Landpfarrers in Deutschland. Und es ist so, dass der Vater gestorben ist, als Friedrich noch sehr jung war. Und dann wurde er in einem Frauenhaushalt von Mutter und Schwester aufgezogen. Aber ich glaube, die Erziehung ist wahrscheinlich nicht sehr glücklich gewesen. Aber dieser Mann hat sich sehr stark durch Darwin beeinflussen lassen. Und so kam er in seiner Philosophie zur Überzeugung, Gott ist tot. Nicht, dass er glaubte, Gott hätte einmal gelebt, sondern sagte, heute, in unserer Zeit der modernen Wissenschaft, ist der Gedanke an Gott vorüber, vorbei. Er ist tot. Aber er hat auch in seiner Philosophie betont, und nun ist auch der Mensch tot. Damit wollte er nicht sagen, jetzt sind wir alle gestorben. Damit wollte er sagen, aber der Mensch verfällt darin auch in einem Nichts, in einem Loch. Friedrich Nietzsche war gekennzeichnet durch einen tiefen Hass auf das Christentum. Er hat eine ganz steile akademische Karriere gemacht, ist sehr früh Professor an der Hochschule geworden, aber er hatte dann mit Schwierigkeiten in seinem Leben zu kämpfen und wurde mit 34 bereits früh pensioniert. Und schließlich endete dieser Mann in totaler geistigen Umnachtung. Das wahrscheinlich als Folge seiner Syphilis, die er als 20-Jähriger aufgelesen hatte, als er in ein Freudenhaus gegangen war. Ja, mit dem Bruch mit dem Christentum, mit der Bibel, war natürlich auch der Bruch gekommen in der Frage, was ist Recht und was ist Unrecht? Wie sollen wir leben? Und so war das die Konsequenz, dass er mit 20 eben einen solchen Lebensstil geführt hat. Und das hat ihn schließlich in die totale Umnachtung geführt. Aber es ist ganz beeindruckend, wie er von seiner älteren Schwester hingebungsvoll bis zum Schluss gepflegt worden ist. Aber der war am Schluss nur noch abwesend. Manchmal kamen Freunde und ganz kurz konnte man wieder einen Zugang haben und dann, der Mann war wieder weg und schließlich ganz weg. Sehr tragisch. Aber die Philosophie von Nietzsche hat das 20. Jahrhundert ganz extrem geprägt. Und übrigens auch Hitler. Hitler war sehr stark beeindruckt von Darwin und auch von Nietzsche. Jetzt ein weiter wichtiger Mann im Übergang des 19. zum 20. Jahrhundert, Dr. Med. Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Denn er hat das 20. Jahrhundert auch ganz entscheidend geprägt. Er war jüdischer Abstammung, aber ohne Glauben an Gott. Es gibt von ihm eine Selbstbezeichnung, die überliefert ist, er sei ein ganz und gar gottloser Jude. Ein hoffnungsloser Heide. Wenn ein Jude das von sich sagt, ich bin ein hoffnungsloser Heide, dann ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Auch bei liberalen Juden. Nun, man sieht bei ihm, bereits im Jugendalter verspürte er eine ganz starke Anziehung zur Evolutionslehre von Darwin. Freud beeinflusst die Psychologie des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Im Zentrum seiner Psychologie steht der Sexismus. Das bedeutet, die Sexualität wird als zentrale Kraft überhaupt im Menschen gesehen, aus dem man alles Mögliche erklären könne, in seinem Verhalten und Denken und so weiter. Und Freud lehrte, das Unterdrücken des Sexualtriebes mache den Menschen krank. Er wertete das Rationale ganz entschieden ab. Er sagt, der Mensch ist nicht in erster Linie geprägt durch sein Denken, sondern durch seine Sexualität und durch seine Triebe. Er leugnete auch sehr stark die Schuld und die Verantwortlichkeit des einzelnen Menschen ab. Er schob es ab auf die Umgebung, auf die Eltern und ihre miese Erziehung, ja, weil sie so viel falsch gemacht haben, und auf die Gesellschaft. Und das hat sich übrigens sehr stark ausgewirkt auch auf die moderne Rechtsprechung heute, wo das so gemacht wird wie ein Schweizer Kabarett vor Jahren. Das waren mehrere Volksschullehrer, die zusammen eine Kabarettgruppe gebildet haben, Kabarett Rotstift. Die haben das mal sehr schön in einer Nummer dargestellt. Da hat Hansl wieder mal mit einem Stein in die Scheibe des Nachbarns geworfen. Und dann singen sie zusammen: Der Hansli ist schon racht, nur Dummwald die Schlacht. Ja, Sie verstehen es offensichtlich, ja, diese Fremdsprache. Hansli ist schon recht, nur die Umwelt ist schlecht. Das geht zurück auf den Freudianismus. Weiter lehrte Freud, obwohl er jüdischer Abstammung war, Religion, Glaube und auch der Glaube an den Gott der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, das ist das Gleiche, das sei eine psychische Krankheit. Nun ist interessant, in einem Brief an C.G. Jung schrieb Sigmund Freud, C.G. Jung war ja auch ein Tiefenpsychologe des 20. Jahrhunderts wie Freud, ein Schweizer übrigens, bin ich sehr stolz. Nein, ich habe schon meine Gründe. Aber nun, er schrieb an C.G. Jung, mein bester Jung, versprechen Sie mir die Theorie über die Sexualität, die das Wesentlichste von allem ist, niemals aufzugeben. Wir müssen daraus ein Dogma machen, ein unantastbares Bollwerk. Sehen Sie, wie nützlich Philosophiegeschichte ist. Da denken wir kurz zurück an Voltaire. Le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Wir richten uns nach unserem Verstand. Gut, die Entwicklung geht weiter. Und was sagt Freud im 20. Jahrhundert? Wir müssen daraus ein Dogma machen. Ein unantastbares Bollwerk. Wehe, wer das angreift. Nun haben wir wichtige Personen des 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts gesehen, die haben die Entwicklung im 20. Jahrhundert ganz entscheidend geprägt. Es gibt in dem Microsoft-Lexikon Encarta einen Artikel über Europa. Und Wenn man da die Geschichte Europas dort kurz und prägnant zusammengestellt durchliest, kommt man zu einem neuen Titel: Das schreckliche 20. Jahrhundert. Darum habe ich das in Anführungsstrichen gesetzt, denn das habe ich nicht selber erfunden, diesen Titel. So wird bei Microsoft das 20. Jahrhundert bezeichnet. Das schreckliche 20. Jahrhundert. Ja, warum? Zu Recht. Ja, der Erste Weltkrieg brach aus 1914 bis 1918 mit über 20 Millionen Toten und zum ersten Mal Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen. Das war der Erste Weltkrieg, denn in der ganzen Weltgeschichte hat es noch nie einen Weltkrieg gegeben. Darum heißt er der Erste. Aber der war ganz stark bedingt durch den Darwinismus. Ist heute gar nicht mehr so allgemein bekannt, aber wir wissen, wie damals in dieser Zeit viele hohe Militärs in Deutschland gedacht haben. Die haben sehr stark in diesen Kategorien gedacht, der Stärkere muss den Schwächeren beseitigen und sich durchsetzen. Also das hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt, dieses darwinistische Denken im Ersten Weltkrieg. So haben also die Ideen des 18. und 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert die Massen erobert. Und kurz nach dem Ersten gab es den Zweiten Weltkrieg, 1939 bis 1945, mit 55 Millionen Toten. Und wenn man noch diese Massenvernichtung durch Stalin und so weiter und durch Mao im 20. Jahrhundert dazu zählen, dann kommen wir zum Schluss mehr als 200 Millionen Tote durch Krieg und Verfolgung im 20. Jahrhundert. Das war die Konsequenz des modernen Denkens, das sich von Gott emanzipiert hatte. Und es ist nicht so gekommen, wie das Kant damals gedacht hatte. Kant hat nämlich auch ein Büchlein geschrieben über den Frieden. Und in diesem Büchlein hat er gesagt, wenn der Mensch seinen Verstand konsequent anwendet, kann er letztlich den Weltfrieden bewirken. Ich war die Religion führt zu Krieg, ja? Aber der Verstand des Menschen führt letztlich zum Weltfrieden. Es ist schon interessant, wenn man eben so mal zurückgelehnt ein paar Jahrhunderte später zurückschauen kann. Also das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Desorientierung, der Entfremdung, der Destabilisierung, der Auflösung der Werte. Und das ganz besonders kann man das fokussieren in der Revolution der 1960er Jahre. Oder der sogenannten 68er Revolte. Die hat ja heute ein Jubiläum. 40 Jahre. 68er Revolte. Nun, was war das eigentlich? Nun, das war eine Jugend von Millionen Menschen, die waren enttäuscht über die Folgen wissenschaftlicher Entwicklung. Es ist gar nicht so gekommen, wie man das gedacht hat. Alles wird immer besser werden, wenn der Mensch sich so voranmacht und mit seinem Denken eben alles vereinfacht und weiterentwickelt. Nein, das hat dazu geführt, dass es zwei Weltkriege gegeben hat. Mit Chemiewaffen im ersten schon eingesetzt und mit Atombomben im zweiten eingesetzt am Schluss. Das war ja katastrophal, nicht wahr, als die Amerikaner diese Bomben über Japan abgeworfen hatten. Und dann kam dieser kalte Krieg. Das war ja die ständige Angst zwischen Ost und West. Wer schlägt zuerst mit der Atombombe? Denn die Amerikaner hatten ja die Doktrin, dass wenn ein Atomschlag kommt, dann haben wir das Recht, auch mit Atombomben zurückzuschlagen. Und ihre Überlegung war, so können wir einen Atomkrieg verhindern. Also sie sagten sich, Atombombe ist ethisch, denn sie kann einen Atomkrieg verhindern. Ja, und wenn jetzt die eine Seite losgeschlagen hätte, ist dann die Atombombe immer noch ethisch. Ja, also das ist 20. Jahrhundert, dann auch die Zeit des Vietnamkrieges. Das hat die jungen Menschen so bewegt, dieser schreckliche Krieg damals in den 60er Jahren. Und dann auch die Umweltverschmutzung, die immer mehr größere Ausmaße angenommen hatte, so in der Nachkriegszeit. Und so sehen wir Millionen von Menschen in den 60er Jahren, die waren enttäuscht über den Rationalismus, wo der Kopf so wichtig ist, das Denken. Übrigens, Sie können das auch in der Kunst nachvollziehen, wie im 20. Jahrhundert manche Künstler Menschen darstellen mit so ganz kleinen Köpfen. Riesige Körpergestalten, ganz kleine Köpfe. Die haben das bereits weggenommen. Der Verstand, das bringt uns eigentlich in die Sackgasse. Darum, Wir müssen das Irrationale suchen. Und genau in den 60er Jahren kam die Rockmusik, damals mit den Beatles und den Rolling Stones, so richtig auf. Da kam es zu einem Weltdurchbruch mit dieser Musik, die Massen in Ekstase versetzen konnte. Und dann wuchs eben auch das Interesse an Drogen, weil man gesehen hat, durch Musik kann man in Rauschzustände kommen, aber wie könnte man die noch stärker haben? Ja, mit Drogen. Und so haben Rockmusiker mit Drogen experimentiert und haben das auch in ihren Songs angepriesen. Und da ging die Drogenwelle los, die wir bis heute nicht mehr aufhalten können. Und so wuchs dann auch das Interesse an östlichen Religionen, Meditation im Buddhismus und Hinduismus. Da sagte man sich, man kann das übrigens noch ein bisschen, wie man sagte, ohne Chemie auch bewirken, diese Rauschzustände, einfach mit Meditationsübungen. Und so kam der Okkultismus im Westen so richtig auf, die Esoterik, die New Age-Bewegung, die sagte, früher war so das Übernatürliche, das war nur für eingeweihte Kreise, aber jetzt sind wir in einem neuen Zeitalter und das soll jetzt zugänglich werden für die breite Masse. Alle sollen Esoteriker werden. Da kann man einen Kurs besuchen über Ernährung und kann in diese Gedanken eingeführt werden dabei. Ohne dass man es merkt, oft. Es wurde propagiert damals ein bewusster Bruch mit allen herkömmlichen Werten. Man sagte, sexuelle Perversion ist nicht an sich etwas Schlechtes, sondern der Mensch muss ja seinen Trieb ausleben, sonst wird er krank. Das hat uns Freud gelehrt. Und wer will schon krank werden? Homosexualität, das ist nicht etwas Falsches. Das ist nicht etwas Unnatürliches, hat man gesagt. Das ist einfach eine andere Form. Und die Ehe, die hat sowieso ausgedient. Das ist ein Auslaufmodell. Wir müssen neue Formen des Zusammenlebens ausprobieren. Und da sind dann die Hippie-Kommunen damals entstanden. Und die haben zusammengelebt, so wie die Frösche. Auflösung von Ehe und Familie, auch die Struktur der Familie, das ist vorbei. Und übrigens, die Frau hat ein Recht auf Abtreibung. Das hat man betont. Der Bauch gehört mir. Das war die Parole. Und man hat gesagt, die Kinder sollen auch nicht mehr so unterdrückt werden in der Erziehung, wie man das früher gemacht hat. Wo den Kindern etwas befiehlt und erwartet, dass die gehorchen. Sondern Kinder haben einen guten Kern. Das hat uns ja die Tiefenpsychologie gezeigt. Und deshalb muss man diesen gesunden, guten Kern, den muss man sich entfalten lassen, wie eine Blume. Und so muss man die Kinder antiautoritär erziehen. Ja, die Polizisten können uns jetzt erzählen, ob sie das gut finden oder nicht, wenn es um die Folgen davon geht. Ja, heute müssen wir sagen, das Drogenproblem ist unlösbar. 50% der Ehen enden in unserer Gesellschaft in der Scheidung. Patchwork-Familien werden immer mehr normal. Also Patchwork-Familie heißt, da ist ein Junge, der hat eine Halbschwester und seine Mutter ist noch da und sein Vater, das ist der Freund der Mutter, also nicht der erste, sondern der dritte Freund und so, ja. Das ist Patchwork-Familie. Aber wenn wir das anschauen, sehen wir, das gibt eine Destabilisierung der Kinder. Die Kinder werden innerlich unruhig, unsicher. Und die Gewalt nimmt zu. Und auch das verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit. Es gibt so viele junge Menschen in der Schule, die fragen sich, was bin ich eigentlich wert? Woher kommt das, dass sie kein Wertgefühl haben? Ja, wenn man ihnen ständig in Biologie und auch anderen Fächern erklärt, wir sind eigentlich Zufallsprodukte. Biochemische Maschinen. Wir waren nicht gewünscht. Wir sind das Effekt, wir sind die Folge eines Knalls. Vor ungefähr 13 Milliarden Jahren. Ja, kann man dann verstehen, dass junge Menschen das Gefühl von Sinnlosigkeit entwickeln? Aber weiter, 30 Jahre Abtreibung. Da können wir eine Bilanz ziehen. Hat dazu geführt, zu der Vernichtung von mehr als 1 Milliarde Kinder weltweit. In den vergangenen Jahren, das ist also keine Fantasiezahl. Man sieht ja auch die Zahlen bei der WHO auf der Internetseite, wie viele Menschen pro Jahr abgetrieben werden weltweit. Es wird dort angegeben mit etwa 40 Millionen. Mehr als 1 Milliarde toter Kinder. Was führt zum Fanatismus? Das moderne Denken. Und man sagt, das ist die Folge des Denkens, der Vernunft. Ja, wenn eine junge Frau ihr Kind nicht nicht die Möglichkeit nicht hat, es aufzuziehen, ja, dann muss man, natürlich ist das nicht schön. Aber die Vernunft sagt uns nicht, dass das der bessere Weg als das andere, wenn sie dann leidet und so ein Kind hat. Und dabei gäbe es so viele Möglichkeiten, wie man solchen Frauen helfen könnte. Und es gibt ja auch viele Christen, die sich dafür, gerade dafür einsetzen, dass solchen Frauen in der Not wirklich unter die Hände gegriffen wird und man zeigen kann, es gibt einen Ausweg, auch in dieser Situation. Es gibt Hoffnung für Mutter und Kind. Ja, aber wir sehen heute eine dramatische Zunahme der, in der Schweiz sagt man IV-Bezüger, wie sagt man in Deutschland? Ja, gut, danke. Da. Ganz dramatisch für die Volkswirtschaft, nicht wahr? Aber in vielen Fällen als Folge des modernen Lebensstils. Depressionen, ein Tabu, das Postabortsyndrom. Viele Frauen, die abgetrieben haben, haben schreckliche seelische Nöte. Und darüber wird nicht gesprochen. Also man sagt, heute leben wir in einer Zeit ohne Tabu. Das stimmt gar nicht. Viele Tabus sind entfernt worden, aber ganz neue sind geschaffen worden. Das ist ein Tabu. Dieses Problem. Aber auch da gibt es Leute, die ganz unscheinbar unter solchen Frauen arbeiten und auch da Hilfe anbieten. Dann das Problem mit AIDS. Hepatitis B und C betrifft etwa 800.000 in Deutschland. Das verbreitete Gefühl der Sinnlosigkeit, der Wertlosigkeit, das sind alles Folgen des modernen Denkens. Ja, wir waren doch beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt kommen wir zu Lukas 15, Vers 11 nochmals zurück. Das Gleichnis von Anfang. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und daselbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern, welche die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Der emanzipierte Sohn endet an den Schweinetrögen. Ist doch hochaktuell. Vergeudete sein Vermögen, lebte ausschweifend und dann kam eine gewaltige Hungersnot. Heute nicht, dass man in Europa zu wenig zu essen hätte, aber diese innerliche, geistliche Hungersnot. Mangel, inneren Mangel. Man ist bei den Schweinen angelangt. Aber es geht weiter. Es gibt Hoffnung. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er. Ich war, 2008 ist ein ideales Datum, um einmal nachzudenken über diese 40 Jahre seit der 68er Zeit. Um zu sich zu kommen. Bilanz zu ziehen. Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Sehen wir, nicht nur, ich möchte gehen. Er ging dann auch. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater wartete schon längst auf die Rückkehr. Der muss immer wieder mal hingegangen sein, um zu schauen, kommt der jetzt endlich zurück? Und eines Tages kam er. Und der Vater ist innerlich bewegt. Das ist nicht jemand, der einen mit Vorwürfen überschüttet. Ich hab's dir ja gesagt, siehst du jetzt? Nichts davon. Innerlich bewegt, geht hin, fällt um den Hals, küsst ihn sehr und der Sohn bekennt, Vater, ich habe gesündigt. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieses Gleichnis zeigt uns, Jesus Christus erklärt, es gibt einen Weg zurück zum Vater. Wir sind Gott davon gelaufen, aber es gibt einen Weg zurück. Aber dieser Weg bedingt, dass wir zur Besinnung kommen und wirklich bereit sind zu sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und dass wir auch sagen, worin wir gesündigt haben. Im Gebet, Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr würdig. Und dann sehen wir einen Gott, der innerlich bewegt ist, der schon längst wartete, bis wir kommen würden. Und interessant, da wird ein Kalb geschlachtet. Und das ist eine ganz wesentliche Basis für diese Gemeinschaft mit dem Vater und dieser Fröhlichkeit, die folgt. Nun, genauso wie die Opfertiere im Alten Testament ein Hinweis waren, dass einmal der Messias, Jesus Christus, kommen würde, um als der Gerechte für unsere Sünden stellvertretend zu sterben und das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, haben wir auch da einen Hinweis auf den Tod von Jesus Christus. Fröhliche Gemeinschaft. Heimkehr ist nichts anderes als Umkehr. Schon im Propheten Hesekiel lesen wir, Kapitel 33, Vers 10, Gott sagt, also sprecht ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden sind auf uns und in denselben schwinden wir dahin. Wie könnten wir denn leben? Das ist ein ganz modernes Gebet. Ich meine modern in dem Sinn, dass moderne Menschen das beten können, weil es so aktuell ist. Ja, wenn wir sehen, was daraus entstanden ist. Unsere Sünden sind auf uns und wir schwinden dahin. Wie können wir denn leben? Die Antwort kommt im nächsten Vers. Sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? So spricht Gott, der Ewige, zu uns Menschen. So eindringlich. Kehrt um. Der Vater wartet, innerlich bewegt, um den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter zu umarmen. Jesus Christus hat auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems vor 2000 Jahren unsere Schuld auf sich nehmen wollen. Und so hat Gott Jesus Christus in den Stunden der Finsternis am Kreuz, in diesen 3 Stunden der Finsternis, Gott hat ihn verlassen und hat ihn bestraft dafür, wofür er eigentlich uns hätte in Ewigkeit bestrafen sollen. Und jeder Mensch, der nun umkehrt, wie der Sohn zum Vater zurückgeht und sagt, ich habe gesündigt und eben dieses Opfer von Jesus Christus für sich in Anspruch nimmt und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du an meiner Stelle in den Tod gegangen bist, in das Gericht Gottes auf Golgatha, für diese und diese und diese, diese Sünde. Und so viele habe ich vergessen. Vergib mir. Und Gott vergibt. Das ist die wunderbare Antwort der Bibel auf die Fragen des modernen und des postmodernen Menschen. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Weg zurück. Und ich wünsche jedem, der hier ist, der diese Rückkehr zum Vater noch nicht erlebt hat, dass er das heute wirklich erleben darf. Man kann wirklich direkt kommen. Ein Bekannter von mir, der Lehrer ist und arbeitet mit Ausländerkindern, also Ausländerjugendlichen, muss ich sagen, der hat, um sie zu integrieren in die Schweizer Gesellschaft, der hat mir erzählt, dass ein Mädchen zu ihm gekommen, die hat gesagt, beten Kirche. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich kann man in der Kirche beten. Oder? Wir sind jetzt hier in der Kirche. In der Kirche kann man beten. Und das ist ein Ort, wo man zum Vater zurückkehren kann. Aber hat ihr dann gesagt, aber du kannst auch überall beten. Es ist nicht ein bestimmter Ort, wo man nur beten kann. Du kannst auch zu Hause beten oder unterwegs, hat ihr das so erklärt. Und das ist so wichtig. Eben, wir müssen ja nichts bringen, leisten. Wir dürfen nur unsere Schuld bringen und die Vergebung aus der Hand des Vaters annehmen. Danke für Ihre Geduld beim Zuhören. Das Dogma führt zum Fanatismus. Also zum religiösen Fanatismus. Aber es gibt religiösen, es gibt auch atheistischen Fanatismus. Es gibt alles. Ja, noch eine weitere Frage? Ach so, also das haben Sie ja nicht gehört dort hinten. Ich wiederhole ganz kurz, der Fragesteller sagt, ich hätte schon früher mal in der Bibelklasse hier gesprochen über die Fakten des Glaubens, wie man eben wirklich wissen kann, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sie wahr ist. Und weist mich darauf hin, zum Beispiel die Prophetie über Israel, wie sich das gerade in unserer heutigen Zeit erfüllt. Ja, das ist wirklich ganz besonders eindrücklich zu sehen, wie sich die prophetischen Aussagen der Bibel über die Jahrtausende hinweg wortwörtlich erfüllt haben. In Bezug auf Jesus Christus, sein Kommen vor 2000 Jahren, über 300 Prophezeiungen. Sogar der Zeitpunkt seines Kommens war vorausgesagt und sein Kreuzestod war im Detail prophezeit und dann in der Folge, dass das jüdische Volk über die ganze Welt zerstreut werden sollte und die ganzen Judenverfolgungen waren ganz klar und im Klartext in der Bibel vorausgesagt, es hat sich alles erfüllt und auch in unserer heutigen Zeit die Rückkehr der Juden aus allen 5 Kontinenten zurück in das Land ihrer Vorväter und der Hass auf sie durch die Völker rund um Israel her. Das war alles vorausgesagt. Also der ganze Nahostkonflikt ist keine Überraschung für Bibelleser. Das wusste man schon längst, dass es genau so kommen würde. Aber diese Erfüllung zeigt uns eben, die Bibel ist nicht ein menschliches Buch. Es ist Gottes Wort. Es gibt ja in keiner Religion eine Parallele. Ein Buch, das solche nachweislich echte Prophetie, erfüllte Prophetie beinhaltet, nur die Bibel. Ja, und darum ist es eben wichtig, es könnte ja jemand sagen, ja, aber wer ist dieser Vater? Zu welchem Vater soll ich zurückkehren? Zu Brahma. Das ist dieser unpersönliche Allgott im Hinduismus zum Beispiel. Nein, es geht um Gott Vater, wie er in der Bibel geoffenbart ist. Dieser ewige, persönliche Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Das ist der Vater, zu dem wir zurückkehren müssen. Danke. Eine weitere Frage? Ja gut, ich hoffe nur, dass es nicht der Ausdruck ist, dass Sie erschlagen sind. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzer sein und dann fällt einem im Moment noch ein paar wichtige Dinge daneben ein, die man auch noch gesagt haben sollte. Und dann wird es halt manchmal ein bisschen länger. Also vielen Dank und jetzt wollen wir uns ja wirklich erfrischen. Und das ist auch die Gelegenheit, um weiter über das Thema miteinander zu sprechen. Und auch da kann man noch Fragen stellen. Danke.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Weshalb sind wir so modern?
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.